Bundesrasenschau. So, ich muss kurz in meinen Platz springen in der neuen Aufnahmesituation. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zur Bundesrasenschau. Bei mir, the one and only, er ist wieder da, LS, der Umgezogene.
Der Umgezogene.
Herzlich willkommen.
Ja, ja, ich bin da. Ich freue mich auf eine kleine Oase von Alltag.
Eieieiei, das klingt aufregend. Aufregend, unaufregend.
Ja, ja, seit, eigentlich schon...
Eine Woche?
Wochen.
Wochen.
Wird der Umzug vorbereitet. Montag nicht. Dienstag, Mittwoch schön bis um 12:30 gestrichen.
Sehr gut.
Kann ich nur empfehlen. Und Donnerstag umgezogen und jetzt sieht's aus wie Sau. Alter. So Donnerstagabend war es mal so kurz ordentlich und seitdem immer wieder unordentlicher. Obwohl schon Schrank halb eingeräumt ist und alles fast halb aufgebaut ist. Und es ist Wahnsinn, wie viel Müll du produzierst, ne?
Einmal Müll und es fällt einem, glaube ich, dann erst wieder auf, wie viele Sachen man eigentlich hat.
Ja, ey, pass auf. Ich wurde heute genötigt.
Jetzt bin ich gespannt.
Sportklamotten, aka Fußballtrikots auszusortieren.
Nee, das ist nicht verhandelbar.
Ja.
Nee.
Musste ich aber, sonst hätten meine ganzen Sachen nicht in den Schrank gepasst.
Dann müssen die in den Keller. Ich habe auch irgendwie...
Ja, die kommen auf dem Dachboden. Die werden also nicht weg, sondern nur noch
aussortiert,
oben.
Okay. Ja, weil ich habe hier oben ja auch irgendwie so 15, 20. Die sind hier im Sofa und hier in so einer kleinen Box. Und irgendwie so 100 unten.
Ja, so viel habe ich jetzt noch nicht.
Aber ich darf auch immer eine gewisse Anzahl hier oben haben. Und ab und zu wird dann mal durchrotiert.
Ja.
Und ich habe es inzwischen geschafft, so 2, 3 Trikots als Fashion Pieces deklariert zu haben. Die liegen sogar drüben im Schrank.
Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber so ging es mir die letzten Tage.
Ja, aber du hast es geschafft. Frag nicht.
Geschafft noch nicht. Also das ist noch nicht fertig.
Ja, okay.
Da muss doch viel aufgeräumt und viel aufgebaut werden.
Ja, stimmt. Ich würde behaupten, ich weiß ja, meine Eltern hören diesen Podcast, aber ich stelle jetzt die Behauptung auf, die haben vor 21 Jahren das Haus gekauft. Und ich glaube, es sind nicht alle Umzugskartons ausgeräumt. Ein oder zwei stehen noch im Büro unausgeräumt. Seit 20 Jahren. Aber das ist jetzt eine Behauptung. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die böse WhatsApp von meiner Mutter. Aber ich glaube mir ist so. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich war die Woche unterwegs. Ich war im Schwimmbad Saro. Es ist so ein Ort.
Das ist irgendwo im Osten.
Das ist irgendwo im Osten. Ja,
aber
genau.
Irgendwo auch an der Ostsee oder?
Nee, unten. Das ist am Scharmützelsee, eine Stunde von Berlin.
Scharmützelsee.
Mhm. Das ist wirklich so ein Ort, also du fährst da hin, um da wegzufahren.
Ja, aber du warst ja da, irgendwie müsst ihr ja ein Hotel da haben, oder nicht?
Ja, wir haben da ein Hotel.
Ja, also einige Leute fahren da auch hin, um da kurz zu bleiben.
Um da Urlaub zu machen sogar.
Ja, ist doch im Spreewald.
Ja, genau.
In der Nähe von. Ist das da, wo du dann auch so... mit so Booten durch die Art Kanäle fahren kannst. Das ist doch da auch im Spreewald, oder nicht?
Ja, aber das ist schon weit unter. Das ist halt nur dieser See, der Scharmützelsee, der ist relativ groß. Aber da stehen irgendwie so gefühlt 8 Hotels in Pignow und Bad Saro und irgendwie so 20 Villen.
Da gibt's auch eine Therme.
Die ist relativ bekannt, aber es ist wirklich eieieiei. Wirklich. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich da beruflich nur alle 2 Jahre hin muss.
Und Golfplatz haben die auch, sehe ich ja.
Der war sogar mal relativ bekannt.
So, sogar 2?
Mhm. Das war früher das Arosa Bad Saro, das betreibt mein Arbeitgeber nicht mehr.
Arnold Palmer, Nick Faldo und Stan Abey.
Mhm. Das waren mal Top-Golfplätze in Europa, die haben sich sogar mal um Ryder's Cup beworben. Haben ihn damals nicht gekriegt, aber die haben sich mal so in den 10er Jahren um den Ryder's Cup beworben. Das müsste so 10, 12 Jahre her sein.
Verrückt.
Aus dem Gefühl.
Warst du denn auch im Dustendorsch Essen?
Nee, war ich nicht. Ich habe ja Gott sei Dank durch meinen Arbeitgeber immer Vollverpflegung vor Ort. Deswegen gab es Abendbuffet.
Auch okay.
Es ist solide, ist okay.
Ja. Aber wir wollen rein in Fußballthemen. Es war viel los in den letzten 2 Wochen.
Unbedingt. Der anderthalb. Ich glaube, die letzte Folge ist so 10 Tage her. Die lief überraschend gut. Wir hatten einen Tag, also für uns, kleiner Erfolg, hatten wir 23 Hörer an einem Tag.
Ist ja verrückt.
Das war wirklich verrückt. Also das möchte ich hier nochmal betonen.
Das möchten wir auch toppen jetzt.
Das müssen wir toppen. Also
24 will ich haben.
An einem Tag.
Das ist meine neue Lieblingszahl.
guter Spieler mit Rücknummer 24? Ich kenne gerade keinen.
Ich auch nicht.
Nee, 21 ist so eine Nummer.
23 ja auch. David Beckham, ne?
Klassisch. Unter anderem. Lass uns aber reingehen, weil wir haben ja etwas gemacht und France Football hat etwas gemacht. Und es wurde vergeben der Ballon d'Or, den wir ja grundsätzlich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber für mich ist das eine Clown-Veranstaltung, aber wir haben ausnahmsweise
mal... Frag mal Vinicius Junior, der findet das auch so.
Der gibt mir recht, aber aus anderen Gründen, weil ich sagen muss, ich konnte lange nicht mehr so gut mit einem Ballon d'Or-Sieger leben, wie mit dem aktuellen.
Ja, du, sorry, ich muss mal kurz hier, ich habe ChatGPT gefragt, Fußballer, na komm, ey, jetzt hör doch mal auf, stopp. Also mit der Rücknummer 24, Nummer 1 Xabi Alonso. Bei Real Sociedad San Sebastian.
Okay, da bin ich ehrlich, bin ich raus, das hätte ich
Gary
nicht gewusst.
Gary Cahill, Miguel Almiron bei Newcastle und ganz witzig, auf Platz 4 ist Kobe Bryant.
Gut, ChatGPT macht Fehler, steht unter jedem Prompt.
Ja.
Und ich habe heute in der Vorbereitung auch ein bisschen mit ChatGPT ein paar Sachen ausprobiert. Schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Was auch schwierig war, war diese Ballon d'Or-Wahl für Real Madrid. Aber lass uns erstmal, weil ich möchte Real Madrid ehrlicherweise in der Thematik nicht so viel Raum geben, weil das so ein bisschen den Sieger schmälert. Und ich persönlich finde, das ist ein verdienter und richtiger Sieger, dem ich dem France Football und dem Ballon d'Or nicht zugetraut hätte, dass sie das hinbekommen, den zu wählen aufgrund des Wahlverfahrens. Weil es dürfen ja abstimmen die Top 100 Nationen der FIFA-Weltrangliste.
Ja.
Und davon jeweils ein Journalist. Du darfst deine Top 10 aufstellen und dann gibt's ein Punktesystem. 1 sind 15 Punkte, 2 sind 10 Punkte und dann geht's nach so einem Schlüssel so runter. Und am Ende hat Rodri knapp vor Vinicius Junior gewonnen. Die offiziellen Punkte werden, glaube ich, morgen in der aktuellen Monatsausgabe von France Football bekannt gegeben. Dann werden wir wissen, wie knapp das Ergebnis am Ende war. Aber deine Einschätzung dazu, zum Sieger Rodri?
Ja, ich finde es super, dass man auch mal kein Offensivspieler den Preis bekommen hat. Das letzte Mal, als kein, sag ich mal, Stürmer oder Offensivspieler, Zehner oder sonst was das bekommen hat, es war, glaube ich, Cannavaro, oder nicht? 2-6.
Ja, also könntest, wie gesagt, dann hat Modric hat ihn gewonnen als zentraler Mittelfeldspieler, aber auch eher so als Zehner, Achter.
Ja, genau.
Aber also wirklich eher defensiv orientierter Spieler war es Fabio Cannavaro und auch eigentlich fast der Einzige, der hier den Ballon d'Or gewonnen hat.
Und so mit
als Weltfußballer.
Ja. Ich finde es vollkommen zu Recht. Also wenn man, du hast ja noch im Vorfeld auf die Statistiken nochmal geschaut.
Habe ich, ja.
Ne, da hatte Rodri, warte mal, ich hätte es nicht mehr im Kopf. 12 Tore, 8 Vorlagen?
14.
14 Vorlagen?
Ja. Oh, ja. Wettbewerbsübergreifend.
Wettbewerbsübergreifend.
Und Premier League 8 Tore, 9 Vorlagen.
Ja. Also, für einen defensiven Mittelfeldspieler vollkommen okay. Und, muss nicht vergessen, hat er nicht auch brutal wichtige Tore geschossen?
Immer, ja. Also, der mit das entscheidende Tor zur Meisterschaft geschossen, also in der letzten Saison. Er war natürlich der Schlüsselspieler bei Spanien beim EM-Titel.
Stimmt, ja.
Muss man auch sagen.
Das stimmt.
So.
Wo war Vinny Junior da? Bei der EM? War er?
Einmal, wo war er? Gut, anderer Kontinent, aber es wurde gleichzeitig eine Copa gespielt und Brasilien ist mit einem Sieg in 4 Spielen im Viertelfinale sang- und klanglos ausgeschieden.
Ja.
Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Vinicius Junior hat die La Liga gewonnen und die Champions League.
Ja.
Aber wir haben nochmal reingeguckt, der hat nur 39 Pflichtspiele letzte Saison gemacht.
Ist ja nix. Der war anscheinend mal lange verletzt.
Der hatte Oberschenkelprobleme im Oktober, November der Saison, aber es fällt ja in den Zeitraum rein. Er hat nur 26 La-Liga-Spiele gemacht, 15 Tore, 6 Vorlagen. Ist okay, aber jetzt nichts Herausragendes. Was ja immer für ihn spricht, ist, dass er als Klatsch gilt, weil er Doppelpack im Halbfinale gemacht hat und das entscheidende 2-0 im Finale. Aber das ist dann auch in Anführungsstrichen sein individueller Track Record und danach hört es so ein bisschen auf. Bei Rodri darf man immer nicht vergessen, Club-WM gewonnen, Supercup gewonnen, sind auch 2 internationale Titel, dem jetzt nicht so die krasse Gewichtung.
Premier League, also und was man also auch so gar nicht an Statistiken messen kann, ist der Wert von Rodri für das Spiel von Spanien oder Manchester City. Also er hat mit Man City in der Liga, glaube ich, noch nie verloren. Es gibt doch so eine krasse Statistik, dass...
Seit Anfang 2023, also seit anderthalb Jahren, wenn er auf dem Platz stand, hat er mit City nicht mehr verloren.
Ja, genau.
Ja, und du siehst jetzt ja auch, City steht okay da, weil sie haben gestern gegen Bournemouth verloren. Und
oh, die Highlights habe ich mir auch angeguckt. Es war völlig spiegelverkehrt. Bournemouth ist ein brutales Spiel. Die hätten das Ding auch 3-4-1 gewinnen können.
Aber es ist ja so, du siehst, Rodri fällt aus, Kreuzbandriss. Der wird die Saison nicht spielen. Und wie wichtig er für Manchester City ist, weil ja, sie sind Zweiter, aber sie straucheln und es ist noch nicht das dominante Manchester City, was man kennt.
Genau.
Deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung und ich bin sehr gespannt auf die Punktzahl am Ende, wie knapp es war.
Ja, ich auch.
Ja. Aber jetzt noch ein abschließender Satz. Real Madrid hat dann ja am Tag erfahren, dass Vinicius Junior nicht gewinnen wird und daraufhin haben die ihre komplette Delegation von 50 Leuten abgesagt.
Das ist heftig, ne?
Ja, und ich finde es so geisteskrank respektlos.
Ja, vor allem, was soll das?
Ja.
Es ist eine Wahl, ne?
Genau, eine demokratische Wahl, die dieses Jahr, finde ich, auch nach einem okayen Schlüssel funktioniert hat.
Ja, es ist so ein kleines Kinderverhalten, also tut mir leid.
Ja.
Krieg mein Eis nicht, ich bin bockig.
Genau, und dann noch ein Statement zu releasen, Real Madrid respektiert eine Wahl nicht, die Real Madrid nicht respektiert. Ja. Also
wo kommen wir denn hin?
Also okay, also wird Real Madrid nur respektiert, wenn sie die Wahl gewinnen?
Ja.
Besonders da ja auch in der Mannschaft des Jahres mehrere Realspieler waren. Kylian Mbappé zwar die Tore in Diensten von Paris Saint-Germain gemacht hat, aber als einer Co-Sieger der Gerd Müller Trophy ausgezeichnet werden sollte. Ja. Und Carlo Ancelotti Trainer des Jahres geworden ist. Also ich finde, du nimmst den Spielern und dem Trainer ja damit ja auch irgendwie, also eine Form von Anerkennung
ja.
für deren Arbeit und dann einfach so auf bockiges Kind zu machen und zu sagen, nee, fahren wir jetzt nicht hin.
Schwachsinn.
Wirklich. Also brutaler Schwachsinn. Also ja. Auch, also wirklich so kleinkariert.
Ja, viel witziger ist es, dass es am Abend vorher, es gab das wohl eine kleine Party im Hause Vinicius Junior, weil er dachte, er gewinnt.
Vinicius Junior hat am Spieltag vom Clásico auch gesagt, als Gavi ihm mal kurz gezeigt hat, dass es 4-0 für Barca steht, gesagt, ich gewinne morgen den Ballon d'Or.
Das
schwierig.
Schwierig.
Also dieses ganze Verhalten drumherum spielt da noch so ein bisschen mehr rein, so sehr ich fußballerisch Vinny inzwischen respektiere, als Typ, nee, das wird nichts mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ihn nie gewinnt. Weil meistens hast du nur einen Shot oder zwei, wenn du nicht Messi oder Cristiano Ronaldo bist.
Ich glaube, er hat nochmal so 2 bis 3 Shots.
Kylian Mbappé wird 26 und war einmal so Dritter geworden. Sonst war er immer weit weg.
Ja, tut mir leid, aber du hast ja bei Paris gespielt.
Ja, deswegen, ich bin schwer gespannt.
So, gut, wenn er so weiterspielt, wie er jetzt spielt, dann hat er nächstes Jahr auch keinen Shot. So,
ja.
So, und wenn du dann als Vinny, keine Ahnung, 10 Tore Champions League, 30 Tore La Liga, gewinnst 2 Titel, dann hast du auch noch die Berechtigung darauf. Und das ist ja auch mal immer möglich bei Real. So. Und gut, es wird vielleicht schwieriger, weil jetzt Mbappé mit in der Mannschaft ist und nicht mehr so viel ausgelegt ist auf ihn. Aber ja.
Es gibt ja auch die Theorie, dass das Problem war, dass Real so stark war, in Anführungsstrichen, und dass sie sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Weil Vinny ist Zweiter geworden, Bellingham Dritter und Dani Carvajal Vierter.
Tja.
Und dass die Punkte, die Carvajal gekriegt hat, weil er mit Spanien Europameister geworden ist und das 1 zum Champions-League-Finale gemacht hat, Vinny gefehlt haben zum Titel. Maybe. Das werden wir sehen, wenn wir die France Football
Aber auch haben. Irgendwo gut für Real, dass er Vinny jetzt nicht den Ballon d'Or gewonnen hat. Oder muss er in Madrid bleiben und kann nicht in die Wüste gehen.
Einmal das und bleibt er hungrig. Bleibt er gierig.
Ja.
Ja, und ein hungriger Vinny ist gut für Real Madrid.
Eigentlich eine Win-Win-Situation.
Eigentlich schon, aber dieses Verhalten, nee, wirklich so unnötig unsympathisch. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir haben kurz über Statistik gesprochen, das ist schon okay, dass er ihn nicht gewonnen hat. Also, ich finde das jetzt nicht so einen großen Skandal. Und da sieht man einfach, wie viel, also Propaganda ist ein großes Wort, aber wie viel Medienmacht und wie viel, also wie stark du dahingeschrieben werden kannst, wenn du ein guter Spieler bei Real Madrid bist.
Ja.
So. Weil, also wäre es jetzt irgendjemand anderes gewesen, also ein Nicht-Real Madrid-Spieler und Rodri, da hat jeder gesagt, das ist total okay, dass Rodri gewonnen hat, glaube ich.
Sehr wahrscheinlich ja.
Ja. Weil für mich hat er den am Ende des Tages verdient gewonnen.
Ja.
Hast du noch was zur Ballon d'Or-Wahl? Nee, sonst würde ich überleiten.
Dann leite über, weil ich möchte kommen zur eigentlich.
Zur wichtigeren Wahl. Da will ich nämlich auch hin.
Die eigentlich ehrliche Wahl.
Genau, weil die Wahl unserer Community, weil wir haben ja auch gesagt, ihr dürft einen Weltfußballer wählen und das habt ihr gemacht. Eine Woche lang konnte abgestimmt werden unter einem schönen Link. Es wurde fleißig abgestimmt.
Wie viele Stimmen wurden abgegeben?
Ich glaube 47. Es war in einem ähnlichen Rahmen wie im Jahr davor.
Okay.
Aber es war ein erdrutschartiger Sieg, mit dem ich in der Form nicht gerechnet habe. Sag ich dir ganz ehrlich.
Dass das so deutlich ausgefallen ist?
Ja, dass es so deutlich ausgefallen ist.
Okay.
Hätte ich nicht gesagt. Wollen wir's, wir machen es natürlich reverse. Wir machen die Top 3. Wir hatten relativ viele Einzelstimmen auf einzelne Spieler. Also so Granitschakka hat eine Stimme bekommen, Phil Foden hat eine Stimme bekommen.
Das wäre nämlich meine Frage noch gewesen. Ja. Welcher Spieler hat denn immer so nur eine Stimme oder wer ist so letzter geworden oder wer hat so überraschend eine Stimme bekommen? Also da ist Granitschakka für mich schon sehr überraschend.
Granitschakka ist sehr überraschend, ja. Emiliano Martinez hat eine Stimme bekommen. Fand ich eigentlich auch überraschend.
Aber der ist auch hier
Welttorhüter geworden. Zum zweiten hintereinander und keiner weiß warum. Es gibt auch gar nicht wirklich eine Alternative, aber okay. Phil Foden, wie gesagt, hat eine Stimme bekommen. Emiliano Martinez.
Finde ich okay.
Finde ich auch okay.
Warte, wenn wir da mal auf die Stats gucken, weil das wird mich jetzt interessieren, wie die Stats von Foden sind und von Junior.
Ich sag, Foden hat bessere.
Würde ich nämlich, das Gefühl habe ich nämlich auch.
Deutlich bessere, weil ich glaube, der hatte schon 14, 17 in der Premier League oder so. 14 Tore, 17 Vorlagen.
Warte.
Der hatte eine richtig absurde Premier League-Saison.
28 Tore.
Boah, der hat ja fast mehr
Vorlagen.
Ja, die ist besser.
So, wenn du, also in wettbewerbsübergreifend in der Premier League 19 Tore, 8 Vorlagen.
Okay, ja.
In 35 Spielen. Ne?
Ja, aber als offensiver Mittelfeldspieler und der hat ja viel im Flügel gespielt.
Ja.
Ja, das ist brutal. Auf jeden Fall, Mats Hummels hat eine Stimme gekriegt.
Ah, das ist okay.
Ja, Antonio Rüdiger hat eine Stimme gekriegt.
Ja, aber pro Mats Hummels und Ballon d'Or.
Also ich habe Memes gesehen, dass er die wahre Trophy gewonnen hat.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Fand ich witzig.
Ich auch.
Ja, ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen, aber meinetwegen.
Ja.
Erling Haaland hat eine Stimme bekommen. Also wie gesagt, ganz, ganz viele Einzelstimmen. Aber lass uns zu den Spielern kommen, die mehrfach Stimmen bekommen haben.
Platz 3.
Ist tatsächlich Vinicius Junior mit 5,56% aller Stimmen.
Okay.
Ja, finde ich auch in Ordnung.
Finde ich auch total in Ordnung.
Ja. Platz 2 ist Rodri. Also er hat bei uns nicht gewonnen, können wir damit direkt sagen. Er hat 16,67% aller Stimmen bekommen.
Ja, ich glaube, jetzt kann sich auch schon jeder denken, wer Platz 1 ist.
Also wer gesehen hat, wer zur Wahl steht und wir haben alle Einzelstimmen vorgelesen.
Es kann nur Emre Can sein.
Warte, ich scroll mal durch.
Der war gar nicht zur Wahl.
Nee, deswegen stimmt gar nicht sagen. Zur Wahl. Ja. Gewonnen hat tatsächlich mit 55,56% der Stimmen Toni Kroos.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Toni.
Ja. So schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil wir haben damals geleakt, dass er zur EM fährt.
Ja, genau. So, und Toni, wenn du uns jetzt in die DMs bei Instagram slidest, dann machen wir auch noch so einen Preis für dich. Kriegen wir hin.
Dann bestellen wir so einen 9-Euro-Pokal, wie es den früher immer bei den Hallenturnieren gab. Ja. Oder so. Oh, das wär richtig witzig.
Ja.
Oh Gott, eigentlich müssten wir das machen, irgendwie Toni Kroos, Bundesliga Weltfußballer irgendwie an sein Management schicken oder so.
Ja.
Oh, guter Joke, aber wie finden wir die Wahl unserer Community mit Toni Kroos als Weltfußballer?
Ja, hervorragend, als Weltfußballer, Bundesrasenschau-Fußballer.
Für mich der offizielle Weltfußballer, ist einfach ja. So. Ja, weil unsere Community hat Ahnung.
Ja.
Ne, beim Ballon d'Or auf Platz 9.
Ja, verstehe ich nicht.
Nee, ist ein bisschen low, finde ich.
Ja.
Also Top 5 mindestens.
Ja gut, muss man aber schon sagen, dass wir schon sehr auf der Toni Kroos Welle reiten, unsere Community anscheinend auch. Wenn man auf die Stats guckt, ist es vielleicht nicht so erfolgreich, aber nee, passt schon.
Er war der Wichtigste, er war das Metronom.
Ja.
Warte, jetzt scroll ich hier parallel gerade mal hoch, weil ich habe ja nämlich die Grafik schon vorbereitet, kannst du die sehen?
Nee, die war da irgendwo, ich habe Toni Kroos da eben schon gesehen.
Ja, das war, da ist sie doch.
Ja.
Da ist sie doch, die...
Ja, also
wird die Tage online gehen.
Es ist ja auch mehr eine Hommage an die gesamte Leistung von Toni Kroos in seinem Fußballerleben, weil er nie eine Individual-Trophäe gewonnen hat.
Ja, er ist zweimal deutsches Fußball des Jahres geworden. 2018, 2024. Aber nicht international. Und man kann schon sagen, dass das ein Karriere-Award ist.
Ja, na klar.
Für Toni Kroos. Und dass unsere Community gesagt hat,
kommt
wenn ich jetzt wandern.
Neben die Champions League Trophy bei ihm zu Hause.
Mindestens.
Mindestens.
Wenn nicht sogar davor, weil er so klein ist.
Ja.
Ich finde, unsere Community hat da alles richtig gemacht mit Toni Kroos. Als Sieger.
Absolut, finde ich auch.
Wollen wir ins Tagesgeschäft rübergehen? Weil wir jetzt 20 Minuten Weltfußball gemacht. Bundesliga. Aber auch zu Recht.
Tagesgeschäft Bundesliga. Aktuell spielt gerade noch Freiburg gegen Mainz.
Steht genau, deswegen nehmen wir jetzt auf und gucken das nicht. Ja, weil Freiburg gegen Mainz spielt.
Oh, ich sehe gerade bei Kicker, der HSV hat einen Unentschieden gespielt. Vollidioten. Aber gegen Nürnberg. Tim Klose, wollte ich gerade sagen. Miroslav Klose.
Der hat auch lange in Nürnberg gespielt, tatsächlich, Tim Klose.
Ja, richtig. Aber krass, weil die haben ja 1-0 geführt. Klose, der kommt langsam in Nürnberg, sind Sechster. Letzten Spieltag sehr hoch gewonnen.
8-3. Es wirkt ein bisschen erfolgreicher als sein erster Trainerstint in Alltag.
Ja. Aber wir kommen in die Bundesliga.
Und da haben wir diesmal nur die großen Themen.
Ja, absolut. Wo wollen wir anfangen?
Natürlich mit dem Spieler der Stunde. Ist er der Spieler der Stunde, ist die Frage.
Irgendwo schon, Alter. Der ist ja, egal wann er spielt und wo er spielt, gegen wen er spielt, der trifft oder macht eine Vorlage und macht gefühlt, was er will.
Ja, finde ich auch.
Und die Frage ist, wo kommt es her? Das war nicht abzusehen.
Also diese Leistungsexplosion in dem Maße, nein. Bevor wir den Namen sagen, willst du ein paar Statistiken haben?
Nee, ich wollte schon gerade sagen, also wieso hat Frankfurt nicht im Sommer gesagt, 40 Mille, ja hier, bam, Briefmarke, ab auf den Arsch und weg damit.
Weil sie dieses Jahr 60 aus der Premier League kriegen, wenn nicht sogar 70.
Naja, wenn das so weitergeht, dann ist der doch mehr wert als Kolomwani.
Das wäre richtig absurd.
Ja.
Aber lass mich ein paar Statistiken anbringen. Wir haben 14 Einsätze insgesamt. Wir haben in der Bundesliga jetzt 9 Spiele, 10 Tore.
Tore und 6 Vorlagen.
6 Vorlagen, genau. Ne, 66% seiner Schüsse gehen aktuell ins Tor. Ne, er schießt alle 3,2 Schüsse damit ein Tor. Sein Expected Goal-Wert liegt bei 1,09, alleine als Spieler pro 90 Minuten. Und damit ist er aktuell Zweiter in der Torjägerliste. Es geht natürlich um Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt.
Ja, und wie sieht's international aus mit XG-Werten, Scorer-Werten und sowas? Also,
ich habe jetzt explizit nur Omar Marmoush rausgesucht. Und er ist ja noch nicht mehr Erster in der Bundesliga, weil Harry Kane hat ja noch ein Tor mehr. Das ist ja auch wieder völlig absurd. Harry Kane hat aber auch in 17 Spielen diese Saison 19 Tore und 8 Vorlagen.
Ja,
aber da redet halt keiner drüber, weil Harry Kane ist und jeder das erwartet.
Normal ist.
Ja.
Weil man sagt so, ja, okay, es ist halt so. Es ist halt nicht komplett anders als zur letzten Saison.
Genau. So, aber bei Omar Marmoush ist dieser Spike halt so extrem, weil er letzte Saison von 17 Pflichtspieltoren kommt. Und was hatten wir gesagt? 12 Tore in der Bundesliga und 6 Vorlagen?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, also ihm fehlen nur noch 2 Tore.
Das ist ja schon so gut wie letzte Saison.
Ja, und deswegen, das ist schon ein bisschen überraschend, wo absurd das herkommt. Und der ist ja auch in einer Form. Ich weiß nicht, hast du sein 2-0 gegen Bochum gesehen? Der macht ja, was er will mit den Verteidigern. Der macht ja den Haken nach innen, wieder nach außen, wieder zurück und kloppt das Ding dann einfach rein. Der hat ja 2 Verteidigern das Leben genommen.
Das war, glaube ich, Ekitte.
Nee, das war das 2-0 von Dings, von Omar Marmoush, ziemlich sicher.
Hä? Hat der gestern zweimal getroffen?
Nee, einmal.
Der hat ein Freischusstor gemacht.
Bin ich doof?
Ja, das war EQT. 100%.
Wirklich? Ja. Sicher?
Ja. Ich hab's in der hier.
Das hat sehr gut jetzt zur Story gepasst.
Ja. Nee, das war EQT. EQT hat nämlich auch 2 Tore gemacht.
Ja, der ist auch gut drauf. Geiles Stürmer-Duo. Ja. Ich weiß nicht, wie Frankfurt das immer macht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Also, dass sie jetzt seit 10 Jahren immer mindestens einen so richtig krassen Stürmer haben.
Ja. Jetzt haben die 2.
Aktuell haben sie wieder 2. Und ich sag dir, EQT ist eigentlich sogar noch besser als Omar Marmoush.
Wieso ist er besser?
On the long run. Also noch nicht, weil Omar Marmoush halt gerade dieses absolute Hoch hat.
Ja, aber da weiß ich auch nicht, ob das...
Aber ist das jetzt Form oder ist der so gut? Also ja, hat er genau. Sich so gut entwickelt?
Ja,
ich glaube, das ist Form bei Omar Marmoush.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist so, der spielt jetzt noch diese Saison richtig gut, dann geht er irgendwo hin und dann ist er durchschnittlich schlecht.
Könnte ich mir auch vorstellen, weil das ist so ein Spieler, der jetzt in diesem Surrounding von Frankfurt, die es gerade funktioniert, halt geisteskrank funktioniert. Und dann, wenn er in ein neues Umfeld kommt, dann halt in Anführungsstrichen wieder sich das komplett normalisiert. Und wenn der jetzt, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Spieler, der, keine Ahnung, bei West Ham landet oder so. Und dann macht er dann 6 Premier League Tore in 37 Spielen.
Hab ich auch, West Ham hatte ich auch im Kopf.
Ja, oder Tottenham, könnte ich mir auch vorstellen.
Nicht Tottenham.
Tottenham ist schon fast ein Level drüber, ne?
Ja.
Bei Aston Villa wäre der wieder zu gut. Aber irgendwie, das ist dann so ein Spieler, der nach West Ham geht. Ich weiß auch nicht, warum. West Ham bietet sich da einfach an.
Ja.
Aber dann macht der 6 Tore in 37 Spielen.
Ja, der hat ja bei, damals, also schon Ewigkeiten her, bei Pauli auch extrem gut gespielt. Dann ist er zu Wolfsburg zurück, glaube ich.
Genau, der war an Pauli ausgeliehen.
Und er war auch nicht so gut. Und er war an Stuttgart ausgeliehen. Da war auch okay.
Da hat er diese Phase, da war der so 6 Wochen richtig krass.
Ja.
Und hat so seine Stats in der Richtung gerettet. Und dann war er, glaube ich, verletzt.
Ja, irgendwie war okay, ne? Ja, die Saison gesehen. Und dann ist er danach, glaube ich, ablösefrei zu Frankfurt.
Genau, hat er noch ein Jahr in Wolfsburg gespielt. Dann konnte er sich mit Wolfsburg nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und ist ablösefrei zu Frankfurt gegangen.
Ja, oder so.
Ja. Deswegen, der war letzte Saison ja auch schon ganz gut. So. Aber ja, also, ich finde, letzte Saison. Bündchen
ist ja Bundesliga-Stürmer.
Genau, letzte Saison hat er die Saison gespielt, die ich von Omar Mamouche erwarte.
Ja, genau.
So. 18 Scorer finde ich voll gut.
Und jetzt spielt er die in 12, 13 Spielen.
Das ist völlig absurd. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, das weiter zu beobachten.
Ja, ich auch. Ja, und mal kurzer Schweif. Das steht zwar nicht in unserer Themenliste, aber wusstest du, dass nach 9 Spieltagen Bochum die aller schlechteste Bundesligamannschaft ist der Historie?
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Bin ja. Ich ganz ehrlich.
Ja, das haben sie, ich habe ein Interview gesehen mit Gerrit Holtmann. Dann wurde er darauf angesprochen. Auch so geil, so sagst du, ey, ihr seid die allerschlechteste Bundesligamannschaft nach 9 Spieltagen. Was sagen sie dazu? Scheiße.
Was willst du auch dazu sagen?
Ja, was fragst du denn das? Also, ja, doch so, ja, scheiße, war mir gar nicht bewusst, ja. Also,
aber es ist wirklich absurd, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Die haben einen Punkt. Die haben einen Punkt. Die haben 0 Spiele gewonnen, 1 Unentschieden, 8 Niederlagen und die haben 9-29 Tore.
Ja.
Ach du Scheiße.
Felix Passlack gestern Scorer. Vorlage von Hoffmann.
An ihm liegt's nicht.
Nee, absolut nicht. Der Junge muss da raus, der muss nach Frankfurt.
Mindestens. Oder irgendwie Schiene bei Stuttgart sehe ich Passlack auch.
Ja.
Der könnte dem Verein noch was geben, der würde Stuttgart noch besser machen.
Absolut. Ja, genau. Aber dann kommen wir nochmal auf die andere Spiele. Da möchte ich mit dir nochmal bisschen über Dortmund sprechen.
Sehr gerne.
Weil ich weiß nicht. Bis gestern, nach dem Spiel, war ich felsenfest der Überzeugung, dass Nuri Sahin eigentlich inhaltlich guter Trainer ist. So. Aber der noch nicht bereit ist, einen vollen Trainerposten zu haben, inne zu haben und dieses Amt auszuüben, sondern eher besser ist im Part, im Bereich des Co-Trainerseins. Aber und
vielleicht auf dem Level Borussia Dortmund, vielleicht noch nicht Cheftrainer. Vielleicht fehlt also der eine Schritt noch dazwischen.
Allgemein kein Cheftrainer. Also da ist noch nichts bereit für es. Und dann sehe ich gestern die Zusammenfassung von dem Spiel, habe das Spiel mir am Radio beim Küchestreichen angehört. Und das Spiel war gut. Es war richtig gut. Denkt mir so, ihr dummen Ficker. Das müssen wir irgendwie.
Wir haben Explicit Tag bei Spotify. Alles gut. Kannst dir sagen, was du möchtest.
Ja. Wieso macht ihr es nicht gegen Augsburg und Union Berlin?
Das ist eine gute Frage. Und das ist ja generell wieder so ein Dortmund-Phänomen, weil die erste Halbzeit gegen Real Madrid war ja auch richtig gut. Also diese Leistungsschwankungen sind halt so extrem. Und die sind jetzt ja, also Edin Terzic waren sie so spieleweise und bei Nurin Sahin sind die sogar halbzeitenweise. Und das habe ich auch noch nicht so ganz raus.
Ja, weiß ich auch nicht. Und das Krasse ist ja, diese Heim- und Auswärtstabelle, die sind die heimstärkste Bundesligamannschaft.
Aber auswärts ein Punkt.
Ja.
Versteht auch keiner.
Nein, also
es ist wieder ganz kurz vor schwarze Magie. Und jetzt ist es schwarze Nuri-Magie.
Ja, und was jetzt, das war sehr, sehr wichtig, dass du gestern gemacht hast. Super wichtig. Weil jetzt bist du 4 Punkte weg von Leipzig, von Platz 2.
Mhm,
hättest du das verloren, wärst du 10 Punkte weg von Leipzig.
Ja, ist korrekt.
Von Platz 1 und 2. Das sind nach dem 9. Spiel sind das Welten.
Ist ja immerhin schon fast ein Drittel der Saison, ne? So.
Ja.
Also, kurz davor, also da hast du so die erste Tendenz, in welche Richtung die Saison und die Tabelle sich entwickelt.
Ja.
Finde ich, da hast du so den ersten Überblick, so zwischen Spieltag 9 und 11. Und das wäre dann schon ziemlich logisch gewesen, weil dann wärst du halt Siebter oder Achter gewesen, je nach Punkt, also je nach Torverhältnis.
Ja.
Und der Weg, dann noch wieder weiter nach oben zu kommen, wäre halt ein langer gewesen, ja, muss man sagen.
Aber was soll ich denn jetzt, welches Vertrauen soll ich in Nuri Sahin und den BVB haben? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen.
Du bist hier der BVB-Fan.
Aber ich kann es dir nicht sagen. Kann ich sagen, ja, ne, Nuri Sahin hat ja im Sommer gesagt, so trusted process, ob ich den Process trusten soll oder ob ich sagen soll, nee, gib mir einen anderen Trainer.
Olli.
Ja, also, ich weiß es nicht. Ich bin eher ja, auch, weil das war auch heftig. Nuri Sahin ist der 7. Trainer seit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist 10 Jahre nicht da.
9, ja, genau.
So?
Ja, nach der Saison 14, 15 ist er weg, ja. Ne?
Ist auch schon irgendwie heftig, ne? Also 7 Trainer in 10 Jahren.
Unter anderem Peter Stöger.
Ja, danke dafür. Marco Rose.
Ja, finde ich. Marco Rose, aber ich mag den ja auch als Typen nicht, aber guter Trainer mit dem, was er mit Leipzig macht. Ich habe so ja. Angst, dass die eine Chance haben, deutscher Meister zu werden. Nee, Gott sei Dank haben sie gestern verloren.
Ja. Bloß nicht. Ja, deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, so jetzt im Wochenende, in der Woche gewinnst du wahrscheinlich auch gegen Sturm Graz. Ist ja auch zu Hause, ne?
Würde ich von ausgehen, dass du das so gewinnst.
Aber dann, in der Bundesliga spielst du dann, glaube ich, gegen Mainz?
Stolperstein.
Aber ich kann auswärts.
Aber ganz kurz sagen, was
Mainz auswärts,
was ich glaube oder was ich mir gedacht habe. Weil ich habe das Pokalspiel gesehen gegen Wolfsburg, weil ich auf dem Hotelzimmer nichts anderes zu tun hatte. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, dass ich die Scheiße angemacht habe, weil das wirklich von beiden Seiten war das katastrophal. Wirklich. Also Wolfsburg ist ja noch schlechter als Dortmund unter Ralf Hasenhüttl. Also das Spiel wirklich, das waren 2,5 Stunden, dann geht es auch um die Verlängerung. Wirklich. Das ist wirklich geklaute Lebenszeit. Und noch schlimmer ist, dann macht hier Jonas Wind, ne? Dänischer Harry Kane, aber trotzdem. Ich hab mich so geärgert, dass der dann noch das Tor macht. Weil wirklich in der 117. Minute das Tor machen, ne? Ich hatte schon so Bock auf neutrales Elfmeterschießen.
Ja.
Und ich dachte wirklich, okay, die fliegen jetzt aus dem Pokal raus und wenn die gegen Leipzig verlieren, ist Sahin weg. Und
das hatte ich auch.
Und jetzt ist dieser Spin wieder völlig umgedreht und es ist so typisch Dortmund. Ich glaube wirklich, er wäre fast weg gewesen, wenn er gegen Leipzig verloren hätte.
War ja auch mit Edin Terzic letzte Saison genau das Gleiche.
Genau das Gleiche. Und jetzt hat er gegen Leipzig gewonnen, er wird gegen Graz gewinnen, ich glaube, er wird auch gegen Mainz gewinnen und dann ist wieder Heya BVB.
Ja, das ist so ein, bei Edin war das auch so, ja okay, wenn er das Spiel verliert, ist er weg. Und davon hat er gefühlt 2 oder 3.
Mindestens die wollten ihn doch im November letztes Jahr und ich glaube Ende Januar stand es doch auch schon
genau.
Zur Disposition, also gefühlt, so wenn genau, 2 Spiele kriegt, dann ist er weg.
Ja, genau.
Terzic.
So. Das war es jetzt auch so bei Nuri Sahin, glaube ich. Und es ging ja auch schon das Gerücht, dass der gute Roger Schmidt der potenzielle Nachfolgekandidat ist.
Was kein schlechter Kandidat gewesen wäre.
Ja, so, aber ja, also jetzt gegen Sturm Graz wird zu gewinnen, 100%ig. Also, tut mir leid, also, das ist ja ein Confidence-Gegner. Ne?
Eigentlich schon.
Ja.
Die sind ja auch nur sensationell in der Champions League gelandet.
Ja, und sind halt, und gegen Mainz, ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, das gewinnst du.
Nee, das wieder verlierst du. Und dann spielst du danach das Wochenende gegen Freiburg zu Hause. Das gewinnst du wieder 3-0. So völlig brutal gut, selbstverständlich. Als ob die erster Platz, 10 Punkte Vorsprung, völlig souverän. Es ist so, ja.
Maxi Bayer Hattrick.
Ja, Maxi Bayer gestern gut gespielt, Alter.
Erstes Mal. Er muss ja auch spielen, weil Dortmund. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Hat ja so viele Verletzte. Da sitzen ja nur noch U19-Spieler auf der Bank.
Und Donny Malen.
Das habe ich auch nicht verstanden, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ist aber okay.
Aber denke ich, sehr gut in die Saison gekommen.
Ja.
Aber der möchte auch irgendwie nicht so gerne Dortmund spielen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist irgendwie nicht so eine Love-Story.
Nee, ja, aber das auch. Das auch. Also deswegen Pascal Groß ja auch hinten rechts.
Hätte man Felix Paslak noch. Aber da wurden Entscheidungen getroffen, die kann man nicht nachvollziehen. Das ist aber auch schon 2 Jahre her. Soll ich zum Abschluss, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen mit ChatGPT rumexperimentiert. Ich mag das ja ab und zu mal ganz gerne, ne? Und dann habe ich die aktuelle Kritik an Nuri Sahin als BVB-Trainer zusammen.
Okay.
Ich möchte ChatGPT zitieren. ChatGPT sagt, die ersten Trainererfahrungen von Nuri Sahin bei Dortmund treffen auf gemischte Resonanz. Kritiker bemängeln, dass Sahins taktische Flexibilität noch begrenzt ist, während andere seine Loyalität und Leidenschaft für den Verein schätzen. Die Unentschieden und knappen Niederlagen in entscheidenden Spielen führten jedoch zu einer wachsenden Skepsis über die Eignung, Dortmund langfristig in die Spitze führen zu können.
Okay, kannst du nochmal reintippen, was... welches Vertrauen soll Lasse in den BVB schöpfen? Nein, lassen wir es sein. Ja, aber ich möchte mit dir jetzt, aber auch wo wir in der Bundesliga sind, noch über den FC Bayern und über Vincent Kompany sprechen.
Der stand ja auch mal in der Kritik, habe ich gehört.
Ja, was für ein Bullshit.
Finde ich nämlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin.
Es ist so witzig, Toni Kroos hat in einfach mal Luppen nach den ersten 3 bis 5 Spielen gesagt, so jetzt wird Kompany hochgelobt, bla bla bla. Und dann verliert er irgendwann mal 2 Spiele und ist dann der schlechteste Trainer und ist nicht mehr geeignet. Und genau das ist eingetreten.
Man könnte meinen, Toni Kroos kennt das Geschäft.
Ja. Der hat mal Fußball gespielt.
Der Fußball gespielt.
Ja. Aber was ich auch nicht verstehe, dass Ebel nach der Barcelona-Pleite
so ausgerastet ist.
Ja.
Auch völlig, völlig überzogen. Also, ja, also das Spiel kannst du verlieren. Das 4-1, so wie es zustande gekommen ist, ist ein bisschen ärgerlich. So, ist so, tank das und geh damit souverän um. Also, bepöbel da nicht irgendwelche Journalisten.
Ja, verstehe ich auch nicht. Also, gut, wie sie sich verhalten haben und dass es, war schon nicht gut, Defensivverhalten?
Nee, hinten raus nicht. Nee. Ja,
also, ich glaube, also kann man besser lösen, aber die machen das halt auch gut. Rafinha, also ich tut mir leid. Ich bitte dich. Ist schon brutal stark.
Der spielt momentan wie Ronaldinho Prime. Das ist auch Form. Ich glaube, das ist nicht klasse bei Rafinha.
Ja.
Aber aktuell ist der in der Form seines Lebens. Der wird wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens spielen. Dann wird ihn jeder in Anführungsstrichen in die Stratosphäre loben. Und nächste Saison spielt er richtig brutalen
Schrott. Einer für den Ballon d'Or?
Gefühlt aktuell ja.
Ja, aber ganz ehrlich, denn an Barcelona Stelle würde ich sagen, so, ja, Spiel. Der ist ja auch Kapitän. Wieso ist der Kapitän?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich gerade überlege, er ist ja noch nicht am längsten im Verein. Nee. Er muss ja im Mannschaftsrat sein. Normalerweise ist Ter Stegen ja Kapitän.
Ja, aber auch als Ter Stegen gespielt hat, war er Kapitän.
Nee, Ter Stegen ist Kapitän von Barcelona.
Nein.
Doch.
Dann suche ich was raus.
Ja.
Ich suchte da was raus, screenshotte das und schickte das im Nachgang. Rafinha war Kapitän auch als Ter Stegen gespielt hat.
Ja, aber Ter Stegen ist der Mannschaftskapitän. Weil der am längsten im Verein ist aktuell. Der hat doch die Binde von Sergio Roberto übernommen.
Ja, eigentlich schon, aber Rafinha war Kapitän auch als Ter Stegen gespielt.
Ist nicht so wichtig.
100%. Egal.
Die Frage ist er aktuell Kapitän? Und das kann ich dir nicht beantworten, warum er das ist. Ich find's aber ziemlich geil, weil Barca den ja 2 Jahre lang, also den haben die gekauft, nur um ihn dann wieder zu verkaufen. Und der wurde ja von jedem Scheißblatt niedergeschrieben und von den Fans und hier und da. Deswegen, also diesen Rafinha Redemption Arc finde ich ziemlich geil, ohne dass ich ihn jetzt explizit als Spieler brutal feiere.
Und pass auf, dann im Sommer würde ich dem ein moderates Preisschild von 70 bis 80 Millionen hinhängen und ab nach England damit.
Zurück nach England.
Newcastle.
Kommt ja aus England von Leeds United. Aber ja, wir sind völlig abgeschweift, wir wollen über Bayern reden. Ich finde die Kritik auch unberechtigt, weil ich finde, Bayern ist gerade in so einem Übergangsprozess und die mediengemachte Erwartungshaltung an Bayern München ist gerade völlig falsch. Es geht dieses Jahr nicht darum, die Champions League zu gewinnen. Da muss mal jeder von weg. Das oberste Ziel von Bayern München ist und muss sein, die deutsche Meisterschaft zurückzugewinnen. Und alles andere ist Bonus dieses Jahr. Und darauf musst du dann aufbauen. Und idealerweise mal mit einem Trainer, der nicht nach 18 Monaten in der Übersprungshandlung entlassen wird, oder mit einem Trainer, mit dem du dich so sehr überwirfst, dass du ihn rausschmeißt, im Amt lässt und dann an seine Tür klopfst, möchtest du nicht doch vielleicht weitermachen, weil wir dumm sind.
Ja, ich finde, also die Härte ein bisschen zu doll.
Von der Berichterstattung.
Zu extrem. So, es gibt entweder nur schwarz oder weiß. Es gibt nicht so die Mitte.
Das Bayern München ist immer so.
Ist die Kritik irgendwo berechtigt? Ja, aber bloß nicht in der Schärfe.
In der Schärfe nicht, nein, also inhaltlich kannst du dich darüber unterhalten.
Genau, ja, genau. Es
aber es geht ja niemand hin. Aber es geht ja niemand hin und analysiert wirklich das Spiel in der Tiefe. Es heißt wieder nur, ja, Companys Ansatz ist zu offensiv und Kim Minier ist scheiße. Und das ist ja falsch. Also, ja, aber das ist ja denn die Schärfe da drin.
Ja, ja.
Also, aber es ist ja auch ehrlich, also so ein Ressort, so ein Sportressort bei der Bild-Zeitung zum Beispiel, bekommt ja, es ja gar nicht hin.
Die müssen das ja auch so schreiben.
Ah, müssen die das so schreiben für ihr Blatt? Für die Klicks, für den Clickbait? Aber die würden es auch inhaltlich gar nicht hinbekommen, so ein Spiel in der Tiefe zu analysieren.
Nein, gar nicht.
So, das ist ja auch das Problem.
Ja.
Es geht ja immer um den Umgang mit der Situation.
Ja. Ja.
Ich persönlich als Bayern-Fan versuche hier trotzdem immer noch relativ realistisch zu sein. Für mich wird eine deutsche Meisterschaft dieses Jahr reichen und ich finde, Vincent Kompany macht das nicht so schlecht und der wird noch besser als Trainer.
Das denke ich auch. Und das sind ja auch Dinge, woraus du lernst. Und
auf jeden
da
Fall.
Nehme ich lieber jetzt, also an Bayern-Fan oder Bayern-Angestellter, den Fall, lieber jetzt ein 4-1 gegen Barca als im Halbfinale.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn du dies im Viertelfinale rausfliegst, ja, mein Gott, dann ist das so. Ist ja auch okay.
Ja, kommt aber auch drauf an, gegen wen. Wäre es gegen Aston Villa? Bisschen ärgerlich.
Aber wäre auch okay, weil Unai immer Riesenzauberer. Der hat auch schwarze Magie, aber andere.
Ja. Jetzt kommen wir eigentlich, warte mal, ich muss mal kurz in meinen digitalen Zettel gucken.
Also kurz vor meinem Lieblingsthema.
Sind wir nicht schon da?
Wir sind eigentlich da, ja.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Topspiel haben wir.
Wir werden international. Wir gehen in Flieger.
Ja, ja, es wurde mal Zeit, ne?
Es wurde Zeit und es ist wieder die absolute Clown-Slapstick-typisch Manchester United-Nummer. Weil Erik ten Hag ist nicht mehr Manchester-Trainer.
Zu Recht irgendwo?
Ja, und zu einem völlig falschen Zeitpunkt entlassen. Weil, also diese Chronologie ist ja, er ist im ersten Jahr Dritter geworden. Da war das so, trust the process. Erik ten Hag ist der Wundertrainer. Dann ist er Achter geworden, letztes Jahr, hat aber im ersten Jahr den League Cup gewonnen, im zweiten Jahr den FA Cup und dann wollte er eigentlich, weil er Achter geworden ist und es nicht so lief, zurücktreten und dieses FA Cup Finale sollte sein letztes Spiel werden.
Ja,
und er hat sogar den Rücktritt angeboten.
Angeboten und dann sagst du als Verein,
nee, bitte, Erik, bleib.
Ja, kriegst du nochmal Vertragsverlängerung. Was soll denn der Scheiß?
Da merkst du aber, dass das Problem bei Manchester United nicht die Spiele auf dem Platz sind, nicht der Coaching-Staff, sondern irgendwas da drüber. Also, José Mourinho hatte recht, dass irgendwas oben im Verein schief läuft. Ralf Rangnick hatte sowieso recht, weil Ralf Rangnick ist, aber was so Fußballthemen angeht, meistens recht hat. Und selbst Erik ten Hag hat das ja irgendwann mal gesagt, dass Arbeiten bei Manchester United relativ schwierig ist. Und José Mourinho gibt ja dieses berühmte Zitat, dass er gesagt hat, mit Manchester United Vizemeister zu werden, ist die größte Trainerleistung, die er je vollbracht hat.
Ja.
Und nach 10 Jahren, also 11 Jahre ist Sir Alex Ferguson jetzt weg. 7 Trainer hat's gebraucht. Ich glaube, José Mourinho hatte recht.
Ja. Also, tut mir leid, ne? Also, du kannst ja wahrscheinlich den Trainer, wenn der Trainer das anbietet, so, ich würde gerne zurücktreten wollen, das harmonisiert nicht so ganz, ne? So wie ich mir das vorstelle. Und dann sagst du jetzt, nein, du bleibst.
Genau, weil du Pep Guardiola geschlagen hast in einem Spiel und den FA Cup gewonnen hast.
Vor allen Dingen, du kannst also wahrscheinlich den auch relativ günstig loswerden, den Trainer.
Er hat ja nur noch einen Jahresvertrag.
Ja, relativ günstig loswerden. Und dann, nö, hier, wahrscheinlich hat er nochmal mehr Geld gekriegt.
Ja, und 2 Jahre verlängert.
So, und
bis 27, glaube ich, ging
sein Vertrag. Ja, dann schmeißt du ihn jetzt wie...
Nach 13 Spielen, glaube ich, oder so. Ja,
5 Monate später raus.
Ja, besonders, du hast ja wieder, also generell, Erik ten Hag hat ja unfassbar viel Geld bekommen. Der hat, glaube ich, 600 Millionen Pfund ausgegeben in 3 Jahren. Und der hat ja nur, also der Verein Manchester United und die Mannschaft ist auf Erik ten Hag gebaut und die ist komplett im Arsch. Das muss man jetzt mal radikal sagen. Manchester United hat einen guten Spieler, das ist Bruno Fernandes. Jeder andere Spieler ist da schlechter geworden, konnte nicht sein Potenzial abrufen, ist andauernd verletzt, ist washed oder weiß gar nicht mehr, wo er ist. Oder kommt von Ajax Amsterdam und hat nie woanders die Qualität nachgewiesen für das Level, wo Manchester United hin will. So, ich habe ja was vorbereitet.
Ah, okay.
So, also, Erik ten Hag hat in seinen 3 Transferphasen bei Manchester United relativ viele Spieler geholt. Und ich erkenne den Muster. Er hat Anthony geholt in 22, 23. Er hat Lisandro Lopez geholt. Er hat Christian Eriksen geholt und er hat Tyrell Malacia geholt. Malacia. So, Eriksen, Ajax-Vergangenheit. Die waren nie zusammen bei Ajax, aber Ajax-Schule. Lisandro Lopez hat er trainiert, Anthony hat er trainiert. Denn Malacia kommt auch aus der Eredivisie. So, dann das Jahr da drauf, Mason Mount, André Onana, Rasmus Højlund, Amrabat, Johnny Evans, eigentlich für die zweite Mannschaft, hat inzwischen 22 Pflichtspiele gemacht unter Erik ten Hag. Weiß ich nicht, der ist 36. Und Sergio Reguilón, den haben die mal für 14 Spiele ausgeliehen. Ne? Mason Mount, auch der dümmste Transfer aller Zeiten. Wo soll der spielen? Onana, wo kommt der her? Okay, von Inter. Wo hat er den trainiert? Bei Ajax. Komisch. Dieses Jahr, Matthijs de Ligt, Mazraoui, Zirkze, Ugarte. Kennst du ein Muster? Wieder zwei Ajax-Spieler.
Ja, sind jetzt 6 Ajax-Spieler.
Ja, es ist völlig absurd.
5 davon, mit denen er da zusammen also ja, trainiert.
In drei Transferphasen. Also der Verein ist ja strukturell im Eimer. Und dann hast du noch so Altanhängen, so wie Casemiro, für den Manchester United 70 Millionen Euro bezahlt hat. Für Mason Mount 64 Millionen Euro. Rasmus Højlund völlig überbezahlt mit 75 Millionen, auch wenn der nicht schlecht ist. Erste Saison, 38 Pflichtspiele, 12 Tore, 4 Vorlagen.
Ist, fast so gut wie Oma Mamouche.
Fast so gut wie Oma Mamouche. Ja. Und dieses Jahr, Joshua Zirkze, wo kommt der her?
FC Bologna.
Ja, genau.
Und vor Bayern und vorher, ich glaube, PSV.
Nee, Feyenoord. Aber auch natürlich niederländische Ausbildung. Es ist wirklich... Also es ist
ja auch Holländer.
Es ist ja Holländer. Es ist wirklich ein absoluter Scherz. Achso, und Manuel Ugarte haben die noch geholt.
Ja, du hast auch Anthony vergessen für 95 Mille.
Ja, den habe ich hier oben. Über den möchte ich gar nicht so viel reden. Aber da haben sie Ugarte noch geholt als Sechser für 50 Millionen. Dieser Kader ist auch so völlig unausgewogen.
Ja, aber das Problem ist, bei Manu sagst du, willst einen Spieler haben, du musst immer 20-25% mindestens mehr bezahlen.
Ja, alleine, also du hast ja einmal 10% Premier League Tax oder 20% Premier League Tax und nochmal 20% Manchester United Tax. Ja. Weil Manchester United einfach so desperate ist und immer Spieler vollkommen überbezahlt. Was die an Ablösen aus, ist wirklich, es ist wirklich absurd. Und dann bin ich hingegangen und hab mir angeguckt, wer war denn seit Sir Alex Ferguson weg ist, alles Menu-Trainer.
Warte. Erik ten Hag?
Ja, ist richtig.
José Mourinho?
Ja, ist richtig.
Auch schon drüber gesprochen. Dann war hier Engländer, da war auch da direkt. Le Bucui nicht. Aber Spanier oder nicht?
Nee.
Van Gaal war auch Trainer.
Van Gaal war Trainer, richtig.
Auch ein Holländer.
Auch ein Holländer, ja.
Wer war noch? War da nicht auch Engländer? Wer ist denn direkt nach Ferguson?
David Moyes, aber der ist Schotte.
Von der Insel, so.
Von der Insel.
Den habe ich gesucht. Aber ja. Dann
zwei fehlen noch.
Zwei fehlen noch. Zwei. Gib mir Tipps.
Ein Deutscher?
Ach ja. Ralle.
Ralle Rangnick, ja. Und noch einer von der Insel. Der hat auch ganz lange für Menu gespielt. Der war ehrlicherweise nur
Interimstrainer. Wayne Rooney. Nein.
Nee, der andere.
Gary Neville.
Nee.
Phil Neville auch nicht.
Nee, kommt aus Wales.
Gareth Bale, haha.
Nein. Der andere Flügelschützer. Ryan Giggs. Genau. Na, wer hat den besten Punkteschnitt von den 7?
Ryan Giggs.
Nee.
Louis van Gaal.
Nee, nicht ganz.
José Mourinho.
Ja, José Mourinho mit 1,97. Ist auch nicht so gut, wenn man ehrlich ist. Nee. Ist alles so Durchschnitt. Erik ten Hag hat übrigens auf alle Wettbewerbe 1,72 und in der Premier League 1,84.
Okay, ist ja auch nicht so weit weg von José Mourinho.
Nee, das zeigt, dass Menu aber auch nicht mehr so erfolgreich ist, die letzten Jahre. Aber dass Erik ten Hag in dem Vergleich gar nicht so schlecht ist. Also nur Louis van Gaal ist noch vor ihm. Ralf Rangnick hat 1,5. Der war schlechter.
Aber der war auch nicht lange da, oder?
9 Monate oder so. Der war, ist ja eigentlich nur, also Ralf Rangnick hat ja so diese Fußball-Consulting-Firma, wo ursprünglich mal bei ZSK Moskau mit eingestiegen ist und dann auch von Menu rekrutiert wurde und ja, der eigentlich externer sportlicher Berater sein sollte für die Sportentscheider. Und dann haben die ja Solskjaer rausgeschmissen. Und dann hat er das Traineramt übernommen, kommissarisch. Und das war ja auch immer nur auf diese Zeit bis zum Ende der Saison angelegt.
Solskjaer haben wir vergessen.
Den hatten wir.
Nee, in der Aufzählung hatten wir nicht.
In der zweiten.
Okay.
Ja. Aber lass uns noch kurz über den neuen Trainer sprechen, weil das wird Ruben Amorim. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Mal,
ich verstehe, also...
Verstehst du Ruben Amorim nicht?
Also ich verstehe nicht. Binde dir das, also mach das nicht. Mach es einfach nicht. Das ist nicht, persönlich nicht gut für dich und deine Entwicklung.
Das glaube ich nämlich auch, sag ich dir. Weil wollen wir ganz kurz über Ruben Amorim sprechen? Weil ich glaube, nicht jeder kennt so in der Tiefe Ruben Amorim. Also Ruben Amorim ist 39 Jahre alt, kommt aus Portugal und war die letzten 4 Jahre Cheftrainer von Sporting Lissabon. Und war da verhältnismäßig erfolgreich. Hat 2-mal den Pokal gewonnen, 1-mal den Supercup, 2-mal Meister geworden, ist amtierender portugiesischer Meister.
Und das ist ja auch normalerweise das Benfica ja Serienmeister oder FC Porto.
Genau, also Sporting ist eigentlich die dritte Kraft
in
Portugal. Und das ist durch Ruben Amorim so ein bisschen durchbrochen worden in den letzten 4 Jahren. Aktuell ist Sporting auch Erster. 10 Spiele, 10 Siege, muss man sagen. Und zu Ruben Amorim gibt es eine ganz interessante Geschichte, weil eigentlich hat er seine Profitrainerkarriere bei Braga gestartet, hat 13 Spiele Braga gecoacht und ist dann für 10 Millionen Euro Ablöse direkt zu Sporting gegangen. Also die haben sich das 13 Spiele angeguckt und haben dann als portugiesischer Verein 10 Millionen Euro für einen Trainer ausgegeben. Und seitdem ist aber er
war auch nicht Sporting-Trainer gewesen. Co-Trainer bei Mourinho, bei Manu?
Er hat da mal hospitiert. Er hat da ein Praktikum gemacht. Und jetzt wird der Mann ab 11.11. Trainer bei Manchester United, wo er selbst schon gesagt hat, Manchester United hat mich und Sporting erpresst, weil eigentlich wollte er erst nächsten Sommer Trainer werden. Und die haben gesagt, entweder jetzt oder nie. Wie finden wir die Einstiegsebene?
Ja, aber dann macht das doch nicht.
Nein, sag doch nein.
Sag doch, nee, okay, komm, also ich bin so gut, ich kriege auch woanders einen Trainerposten. Oder bleib bei Sporting. Also
genau, und Sporting hat 2 Spiele bis jetzt gewonnen in Champions League. Also es sieht so aus, als könnten die zumindest ins Play-In kommen.
Ja.
Und wahrscheinlich werden die auch wieder portugiesischer Meister, weil aktuell sind sie die beste Mannschaft in Portugal.
Ja, da muss ich mal die Liga, also die Tabelle raussuchen. Aber
mit 10 Spielen ist 10 Siege, die sind Erster. 30 Punkte, mehr kannst du nicht haben.
Also lass das doch nicht mit dir machen. Verstehe ich nicht.
Nee, auch besonders unter der Ebene nicht. Und dann ist es ja auch so, Ruben Amorim spielt gerne einen 3-4-3. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber hast du dir den Kader von Manu zufällig mal angeguckt? Ich sehe da kein 3-4-3 drinne. Das kommt einmal noch dazu. Und dann ist es so, dass Amorim einfach, also für einen sehr flexiblen Fußball steht, für einen sehr aggressiven Fußball und auch für einen Fußball, der ein schnelles, präzises Umschaltspiel hat. Und ich weiß nicht. Hat doch
alles Manchester United. Kann doch Casemiro mal machen da.
Ja, genau. Oder hier, wie heißt der andere? Hier, Mainu oder so. Ugarte.
Mainu auf jeden Fall, der kann's machen.
Ja, wo, dann über Garnacho ist schnell, wer ist noch schnell?
Anthony.
Ja, schnell auf der Bank.
Stell dir vor, die Renaissance des Anthonys.
Ja.
Die Renaissance der Ballrolle.
Weiß ich noch nicht. Ich bin schwer gespannt darauf. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Kader nicht zu Amorim passt und dass das sein Genickbruch wird.
Meinst du, ach, ich bin ein bisschen gespannt. Also ich weiß nicht, ja, also gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Der Kader passt nicht zu Amorim, weil du hast die Spielerprofile nicht.
Nee, oh gut, schönes Wort, Spielerprofile.
So,
alles gut, Julian.
wo ich Probleme sehe auf der Schiene.
Auf jeden Fall, also in einem 3-4-3, was das bevorzugte System von Amorim ist, sehe ich die auch. Diego Dalot vielleicht.
Masraoui könnte es theoretisch auch, aber das defensiv dann zu Hanebüchen.
Gut, bei Erik Ten Hag hat er auch in der Euroleague 10er gespielt, also der kann alles.
Hat er wirklich, ne?
Ja, das war sein taktischer Kniff gegen Fenerbahce. José Mourinho auch irgendwas völlig Verrücktes zugesagt.
Ich glaube, Ten Hag hat auch alles dafür gegeben, um nicht mehr Trainer bei Manchester United zu sein.
Am Ende des Tages irgendwie schon, oder?
Ja. So, ich will mir nochmal den Kader angucken. So.
Gut, suchst du den Kader raus und dann sag ich dir in der Zwischenzeit, wie ich mir ein Ruben Amorim 3-4-3 bei Manu vorstelle.
Ja, aber also guck mal, hinten ist es möglich.
Genau, hinten ist es möglich. Warte so, kurz. Also lass mich kurz mal mein 3-4-3 machen.
Lindelöf.
Ja, so, also du hast Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez und Luke Shaw als Dreier in Verteidigung.
Ja, das ist noch Lindelöf hast du noch auch.
Ja, aber du brauchst einen Schnellen. Also auf jeden Fall.
Ja.
So, dann hast du auf dem Flügel Dalot und Masraoui. Im Zentrum hast
aber
du...
Aber sind beides rechte Verteidiger, laut...
Ja, das stimmt. Aber Dadu kann auch links spielen. Und du,
okay.
Also Masraoui auch, der hat ja auch bei Bayern links gespielt. Also das geht schon. Ich bin jetzt dafür gegangen, dass du ein bisschen Tempo und ein bisschen Technik auf der Schiene hast. Weil sonst wird es auf der Schiene nämlich richtig dünn. Du könntest noch Luke Shaw da hinstellen, aber der ist nicht mehr schnell.
Ja.
Und dann hast du nämlich nichts mehr, weil Wan-Bissaka ist weg, aber der war auch nur schnell.
Ja.
Sonst konnte der nicht viel. Zentrales Mittelfeld habe ich Ugarte und Christian Eriksen. So, weil ich einfach Casemiro nicht mehr zutraue. Vielleicht könntest du auch Ugarte und Mainoo spielen, aber ich wollte so ein bisschen den spielerischen Part von Eriksen haben.
Ja, Mainoo ja doch auch. Also ich würde eher mit Mainoo gehen. Also du kennst, also wenn du das ganz offensiv machst, machst du Mainoo und Eriksen. Aber du brauchst ja noch so einen.
Ich dachte, mein Gedanke war ein bisschen Stabilität am Anfang.
Ja, genau. Deswegen Ugarte, ja.
Ja, so. Dann habe ich zwei Varianten. So, halb rechts, dann vorne habe ich Garnacho, halb links Rashford und vorne Højlund. Problem ist, wo spielt Bruno Fernandes? Weil der passt nicht in den 3-4-3-System. Meine Alternative ist, dass Bruno Fernandes auf dem linken Halbflügel spielt. Weil im zentralen Mittelfeld, in einem 3-4-3, sehe ich den nicht. Neben Ugarte zum Beispiel.
Sehe ich auch nicht.
Du könntest höchstens, wenn unser guter Mann, Amorim, guter Trainer ist.
Sprechen ja eine Sprache.
Die sprechen eine Sprache und du setzt deinen Kapitän nicht auf die Bank. Und es ist ja so, dass es immer dieses taktische Verschieben gibt, dass Ruben Amorim auch offensiv gerne aus dem 3-4-3 mal einen 3-5-2 macht. Und ja, dass du das vielleicht als Grundformation nimmst und dann mit Bruno auf der 10 spielst und mit zwei klaren Stürmern. Und dann entweder mit Rashford oder Højlund oder tatsächlich mit Zirkzee. Und Højlund. Aber irgendwie, also ich habe wirklich ein bisschen gebastelt und es hat mir alles nicht so gut gefallen.
Ja, ich bin gespannt. 11.11., das ist ja, warte mal, erst 11.11.?
Das ist so vereinbart mit Sporting. Dafür zahlt Manchester United 1 Million mehr.
Ja, aber dann ist ja noch ein Spieltag dazwischen, oder nicht?
Ja.
Okay.
Es ergibt alles keinen Sinn. Also von beiden Seiten nicht.
Dann ist sein erstes Spiel in der Liga gegen Ipswich.
Das sollte man gewinnen.
Ja. Ja, verstehe nicht. Ja, es bleibt spannend. Bleibt spannend. Und gerade in diesem Augenblick gibt es den Anstoß Chelsea gegen Menu.
Das stimmt. Wer sitzt heute bei Menu auf der Bank? Wer ist der?
Von Nistelrooy.
Ach, das stimmt.
Meinst du den als Trainer oder Spieler?
Nee, ich hätte Rüd eher als Spieler genommen als Trainer, aber das recht stimmt. Das hatte ich verdrängt mit Rüd van Nistelrooy als Übergangstrainer. Ich bin ganz ehrlich, also dieses ganze Hin und Her und dieses ganze Zickzack und mit Amorim, das wird nicht funktionieren. Und es tut mir leid, weil das den Trainer, das aufstrebende Trainertalent Ruben Amorim ein bisschen verbrennen wird.
Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, lass das nicht mit dir machen.
Ich hätte Rüd van Nistelrooy auf die Bank gesetzt als Cheftrainer. Der hat auch Stallgeruch. Das ist wichtig im modernen Fußball.
Stallgeruch. Super.
Willst du noch hören, was ChatGPT gesagt hat? Zum 3-4-3?
Nee, will ich nicht.
Nee, gut, weil der auch nämlich Raphael Varane aufgestellt hat. Und dann musste ich ihm erstmal sagen, du, Raphael hat seine Karriere beendet, der spielt ja gar nicht mehr.
Ja.
Der hat noch 3 Spiele für Como Calcio gemacht.
Ja.
Das war ein bisschen schwierig. Und er hat auch Anthony als Stammspieler aufgestellt. Da habe ich gesagt, wir unterhalten uns hier gar nicht weiter. Hier ist Schluss.
Ja.
Wirklich. Und damit würde ich auch sagen, ist hier Schluss, oder?
Nee, ja, hier Schluss. Ich wollte nur kurz sagen.
Scheiße, wir müssen auf Bundesliga tippen.
Ja, heute auch Champions League müssen wir. Und
ach du Scheiße, wir
müssen so viel richtig viel. Aber ich wollte nur kurz sagen, ich habe vorhin auf die Kicker-Tabelle geguckt von der Premier League und Nottingham Forest ist einfach Dritter.
Da hast du vollkommen recht.
Das ist völlig verrückt. Für mich waren die letzte Woche noch gegen Abschied gespielt.
Letzte Saison haben die auch die ganze Zeit gegen Abschied gespielt.
Letzten Spieltag meine ich. ne? Denn auf einmal sind die Dritter. Denkst du, Mann, der Chip ist doch nicht. Ist das die Premier League oder die Championship?
Ja. Moment, was läuft da richtig, ist die Frage.
Ja, weiß nicht. Einiges. Die Tricky Trees.
Weißt du wie? Also ich sag mal so. Die haben 2 Henkelpokale in der Vitrine stehen.
Europapokal der Landesmeistersieger.
79-80.
Ja, sag ich.
Zweimal hintereinander. Ja. Obwohl sie nur einmal englischer Meister geworden sind, aber Titelverteidiger waren sie prächtig nochmal anzutreten. Haben gewonnen.
Verrückt.
Völlig verrückt.
Lass uns die Champions League tippen. Das ist auch einfach viel Fußball, ne?
Es ist zu viel Fußball. Also man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Guck mal, wir haben jetzt kaum über die Bundesliga gesprochen, also inhaltlich über den Spieltag.
Ja, es gab ja auch noch DFB-Pokal.
Das auch noch. Guck mal, wir haben eine Stunde voll.
Ja. Ja, also, gehen wir rein. Champions League. PSV gegen Girona.
3-1 PSV.
Wollen wir dazu übergehen, weil das so viele Spiele sind, nur die interessanten Spiele, wichtigen Spiele.
Das sind ja nur drei dann, aber...
Ja, Dortmund, Sturm, Graz.
3-0 Dortmund.
Ist ja das ein 5-0. Also wird Dortmund natürlich. Liverpool gegen Leverkusen.
2-1 Liverpool.
Sagt 3-1. Celtic gegen Leipzig.
1-1, das ist, weil das im Celtic Park ist.
Ja, okay. Ich sage 2-1 Leipzig.
Das ist mutig.
Bayern gegen Benfica.
Oh, das ist schwierig.
Boah, das geht einfach 3-0.
Wirklich?
Ja.
Ach, Benfica ist auch nicht so gut drauf. Ja, ja, ich sag 4-1.
Stuttgart gegen Atalanta. Atalanta 3-0 gewonnen gegen Neapel.
Das hat mich überrascht. Ademola Lookman, 14. beim Ballon d'Or. Wegen 3 Toren ist der 14. beim Ballon d'Or geworden.
Das ist auch
völlig absurd.
Ja, ja,
das ist der eigentliche Skandal.
Ja, ja.
Also eigentlich, also dahinter fangen die Skandale eigentlich so richtig an.
Ja.
Boah, ist schwierig, sag ich dir, wie es ist. Ich sag Traoré, der ja von Atalanta an Stuttgart ausgeliehen ist, macht einen Doppelpack. 2-0, Stuttgart. Die Stuttgarter können Italien. 1-0 gewonnen in Turin.
Okay, dann sag ich 2-1.
Ja, auch mal mutig tippen.
Ja. So, Euroleague lassen wir mal aus.
Dann darf ich nur, dass ManU gewinnt? Ach nee, ist mir ja egal. Ich habe mir eine Garnacho-Karte bei IFC verkauft. Okay. Über Dynamisch. Das ist egal. Okay. Machen wir
dann
Bundesliga.
Bundesliga. Union gegen Freiburg.
Ach du Scheiße, das ist Freitagsspiel, ne?
Ja.
Jetzt komme ich 1-0 Union Berlin. Kevin Volland, 87. Minute, Krüppeltor.
1-1. Nordderby. Bremen gegen Kiel. Es gibt ein Nordderby.
Endlich wieder.
Ja.
Boah, das ist schwierig. Ich glaube, Bremen gewinnt.
Ja, 3-1.
Ich sag 2-0.
Mainz-Dortmund.
1-1.
Hast du nicht gesagt, für Dortmund gewinnt?
Ja, aber jetzt muss ich alles überlegen.
Okay. Ihr sagt 2-1 Mainz.
Bochum okay.
Gegen, ja, das ist ja meine Theorie, dass wir wieder verlieren und wieder gewinnen und weißt du, so Hickhack.
Ein Auf und Ab.
Ja. Mal, Bochum, Leverkusen. Das ist auch das Krasse, dass Bochum hat ja letzten Spieltage schon Reisen gekriegt.
Ja, und jetzt spielen
sie gegen Leverkusen. Sie wieder eine Reise und danach spielen sie gegen Stuttgart, da kriegen sie wieder eine Reise.
Also, ich meine, ich hatte, was hatte ich getippt? 7-0 gegen, als Bochum gegen Bayern gespielt hat. Das waren dann nur 5.
Und das Witzige war, wir haben beim Fußball hier von der Arbeit so ein Kicktipp-Spiel. Einer hat 4-0 getippt, einer hat 5-0 getippt und einer hat 6-0 getippt. Und keiner hatte recht, also gegen Bochum.
Ja.
Gegen Bochum.
Boah, schwierig. Lass mich kurz überlegen. Das ist ja in Bochum das Spiel. Ich sag 5-1 für Leverkusen.
5-0. Pauli gegen Bayern.
Es ist am Millantor, ne?
Ja.
0-8. Die werden komplett weggeschreddert. Aber richtig, richtig böse.
Nee.
Doch. Also so richtig 1, unangenehm böse.
1-3.
Weil die gar nicht wissen, was da passieren wird.
1-3.
Nee. Mindestens 6. Ich bleib bei 0-8.
Alter.
Das letzte Spiel am Millantor hat Bayern 8-1 gewonnen. Da hat, glaube ich, Mario Gomez 3-4 Tore gemacht.
Nee, das ist was anderes. Die haben, ey, sind im Höhenflug, die haben gegen Hoffenheim gewonnen.
Ja, wer ist der bessere Stürmer, Mario Gomez oder Harry Kane?
Das ist natürlich richtig, aber die haben, sind Viertletzter. Das ist gut. Das sind der beste Aufsteiger.
Bayern macht im Schnitt 3,7 Tore pro Pflichtspiel unter Kompanie.
Deswegen sage ich auch 1-3.
Ich sage 8-0.
Okay, jetzt,
mein hohen Tipps bin ich diese Saison besser als mit den niedrigen.
Stimmt.
Das kann eigentlich auch nicht sein.
Das Topspiel so. Leipzig gegen Gladbach.
Ach du Scheiße. Das ist auch nur so ein Topspiel, damit Gladbach ein Topspiel hat. 4-0 Leipzig, danach wird Sioane entlassen.
Es kommt ein bisschen zu spät. Dass Sioane entlassen
wird. Wer ist denn auch verlassen?
Weil mein Kicktipp war, Sioane wird jetzt erstes entlassen, aber es wurde in Bochum leider...
Leitsch ist der Trainer, ne?
Ja.
Nee, der wurde letztens schon entlassen. Ich habe vergessen, wie der hieß, aber der sah genauso aus wie Leitsch.
Ja, anderer Mensch entlassen. Ja, so.
Der andere Leitsch.
Ja, ja. Ich sag 2-0 Leipzig. Augsburg-Hoffenheim.
Boah, das ist so ein Spiel, 1-1.
Alter. 1-1.
Oh Gott. Das ist wieder so ein Spiel mit Zuschauerquote bei Sky unter Erfassungswert. Ja. 2-1 Augsburg und Materazzo wird entlassen. Wir sehen 2 Trainerentlassungen nach dem nächsten Spieltag. Ich muss da rein. Ich muss Hot Takes machen.
Stuttgart-Frankfurt.
3-3, das wird ein absoluter Banger. Nein, hör auf, das wolltest du nicht tippen.
Doch.
Ja, dann müssen es beide tippen. Ich glaube, es wird ein Banger. Mamusch gegen Undav.
Jetzt wird auch ein absoluter Banger Sonntagabend 19:30.
Das ist wieder so ein Spiel, wo ich nicht einschalte.
Heidenheim gegen Wolfsburg.
Boah, das muss man unbedingt verpassen.
Und Heidenheim gewinnt 1-0.
Glaube ich auch.
Ja.
Nein, wir kriegen aber nicht 3 Trainerentlassungen. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen. Hasenhütte fliegt nicht. Nee, Hasenhütte fliegt noch nicht, ne?
Nee, glaube ich nicht. Aber Wolfsburg ist auch nur ein Punkt weg von St. Pauli.
Ja, ja, Wolfsburg ist richtig schlecht. Deswegen. Ich wollte nämlich sagen, Hasenhüttl wird entlassen, aber 3 Trainer entlassen an einem Spieltag gibt's nicht.
Nee, Seane wird nicht entlassen.
Doch, Seane wird entlassen. Seane mit Ratze werden, fliegen beide raus und
Hasenhüttl. Ja, nee, aber Gladbach, die spielen noch eine okaye Saison, den 10.
Boah, nee.
So, Heidenheim gewinnt zwar, Augsburg unentschieden, ist ja so 2 Plätze 12. Mainz gewinnt auch 13. Also, ja, vielleicht dann doch, aber nee, glaube ich noch nicht, Egal. Das war's, oder?
Das war's, knackige Stunde 7.
Pui!
Muss aber auch mal sein. Dafür, dass aktuell nicht so in der absoluten Regelmäßigkeit Folgen kommen, sind die halt einfach mal 10, 15 Minuten länger.
Ist halt so, ne?
Ich find's auch total okay. Dann hört das halt in 2, 3 Abschnitten. Ist auch gut.
Ja.
Freut uns auch. Also, hört die Folge. Teilt die Folge. Liked die Beiträge, die zu unserer Weltfußballerwahl kommen. Ganz unbedingt. Einfach einmal alles durchliken. Das ist immer gut für die Engagement Rate auf Instagram, wo ihr uns ja selbstverständlich folgt. Folgt diesem Podcast auf Spotify, weil dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Bewertet den auch noch. Und ansonsten, hast du noch irgendwas anderes zu pluggen, wie man so schön sagt?
Freitagabend, Heimspiel nicht. Auswärtsspiel, GWE Old Boys gegen, ich glaube, 1. FC Quickborn.
Sehr gut. Muss man dabei sein. Ansonsten folgt mir auf Twitch.
Genau, das ist natürlich auch
wichtig. Ganz wichtig. Ich will immer wieder League of Legends streamen. Ich bin total im League of Legends Hype. Deswegen, ehrlicherweise, ich habe es am Anfang, glaube ich, nicht gesagt, deswegen habe ich gestern keine Bundesliga geguckt. Weil gestern ein WM-Finale bei League of Legends war. Ich bin ja ehrlich. Ich bin im Hype.
Ich weiß nicht, was man bei League of Legends macht, ist aber okay. Ich weiß, dass es gibt, es reicht mir.
Ja, gestern 20.000 Leute in der O2 World in London beim WM-Finale. Linkin Park haben das Opening gemacht. Das war crazy.
War crazy.
Und damit würde ich sagen, angenehme Woche. Wir hören uns demnächst.
Demnächst,
Das ist immer ergebnisoffen.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.